Und der Vertriebler, der 10 Jahre lang, anstatt für sein Unternehmen zu kämpfen, für den Käufer kämpft und fast schon zum Käufer übergelaufen ist, der hat das unsichtbare Spiel nicht gespielt.
Einen wunderschönen guten Tag, lieber Herr Professor Müller. Es ist mir eine Freude, Sie bei unserem aktuellen Leader Talks begrüßen zu dürfen. Wir haben 2 Bücher von Ihnen vorliegen. Ein Buch ist schon auf dem Markt, das andere Buch kommt erst im Januar, wenn ich mich nicht irre. Und beide Themen bewegen mich sehr und ich freue mich auf unseren Austausch.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Auch herzliches Hallo von meiner Seite. Ich freue mich total drauf. Und um es schon vorab zu sagen, wenn alles gut geht, reicht es noch als Weihnachtsgeschenk, das neue Buch.
Cool. Und da kann ich weiterempfehlen, ich durfte ja so Preprint-Version lesen. Und vielleicht zum Einstieg, das Thema Neuropricing hat mich sofort gepackt, weil wie in unseren klassischen Projekten zur Transformation merken, dass Pricing zwar irgendwie bei allen auf dem Schirm ist, aber immer noch am wenigsten beachtete Ertragshebel, obwohl das die höchste Wirkung auf das Ergebnis hat. Man hat aber so viel Respekt vor diesem Thema, dass es jetzt in den letzten Monaten durch die Inflation rückt der Preis wirklich in einen zwingenden Vordergrund. Was hat Sie bewegt, dieses Thema aus einer anderen Perspektive als sonst zu betrachten, Herr Professor Müller?
Ja, also ich kann das total bestätigen. Aus vielen, vielen Gesprächen, Menschen haben unglaublich Respekt vor dem Preis, fast schon Preisangst. Und vielleicht können wir nachher auch nochmal drauf eingehen. Die Preisangst sitzt natürlich beim Verkäufer oftmals noch höher als beim Käufer. Ja. Und der Respekt vor dem Preis ist oftmals noch höher. Was hat mich dazu bewegt? Also ich bin von Hause aus Psychologe und habe dann in der Hirnforschung promoviert. Und wenn man so Psychologie studiert und wenn man sich sehr, sehr wissenschaftlich mit Psychologie auseinandersetzt, letzten Endes das Erste, was man in der ersten Stunde des ersten Semesters hört, ist, wenn du die Wahrheit rausfinden willst, dann frag die Leute nicht einfach, sondern setz ein sauberes Experiment auf. Überleg dir, wie du über Umwege, aber intelligent an die Wahrheit kommst. Und das war für mich immer etwas, was mich total fasziniert hat. Und wie gesagt, ich habe dann auch in der Hirnforschung bzw. in der Neuropsychologie promoviert und wollte aber einfach nach der Promotion in den USA nach Deutschland zurückkommen und mal was ganz anderes ausprobieren. Irgendwas, was mit Zahlen zu tun hat. Und ich bin dann bei einer sehr renommierten preisstrategischen Beratung gelandet. Eine Strategieberatung mit Fokus auf Pricing und Marketing. Und das hat auch ganz viel Spaß gemacht. Ich habe unglaublich viel gelernt. Aber es gab da für viele Fragestellungen so ein gewisses Garbage-in-Garbage-out-Problem. Also wenn ich nicht von Anfang an saubere Daten habe, weil ich zum Beispiel Menschen einfach frage, ja, was würdest du denn hier für das Buch bezahlen zum Beispiel? Und sie wären jetzt zum Beispiel jemand, der das besonders gerne lesen würde, dann ist es so, dass sie da in gewisser Weise nicht unbedingt mir verraten wollen, was das jetzt wirklich kostet. Oder was sie auch wirklich dafür bereit wären zu zahlen. Und wenn ich jetzt darauf meine mathematischen Modelle aufsetze, dann kann ich noch so viel rechnen, dann muss ich ganz viele Annahmen treffen, dass sie vielleicht letzten Endes doch bereit wären, mehr zu bezahlen, weil ihnen ja dieses Produkt XY vielleicht dann besonders gut gefällt. Und das hat mich fasziniert, die Frage hat mich nicht losgelassen und dann habe ich mich entschieden, meinen Job in der Managementberatung zu kündigen und ein Startup zu gründen, in dem ich die beiden Dinge zusammenführe, nämlich die Hirnforschung und das Pricing, und habe mir auf die Fahnen geschrieben, Algorithmen zu entwickeln und Hirnscan-Instrumentarien und Tools zu entwickeln, mit denen ich den optimalen Preis und die wahre Wertwahrnehmung für ein Produkt optimal modellieren kann. Und dann habe ich letzten Endes ein erstes Produkt entwickelt, nämlich das Neuropricing. Und beim Neuropricing, da verwende ich das EEG, also das Elektroenzephalogramm, also das sieht so aus wie eine Badekappe, die man auf dem Kopf hat. Und da schauen lauter so Drähtchen raus. Und man nennt das auch landläufig die Hirnströme messen. Und das Tolle bei den Hirnströmen ist, dass sie einem aufzeigen können, ob Dinge im Gehirn zusammenpassen. Also wenn ich Ihnen zwei Worte sagen würde, sagen wir mal Rot und Butter, dann ihre Hirnströme messen würde, dann bei dem Wort Butter, da würde nicht viel passieren, weil das wäre genau das, was ihr Gehirn erwartet. Wenn ich jetzt aber sage Mercedes Butter und dann zeige ich die gleichen 6 Buchstaben auf dem Bildschirm, kriege ich eine völlig andere Hirnreaktion, weil bei Mercedes erwarten Sie keine Butter, hat ja gar nichts damit zu tun, zwar waren Sie eher teuer oder erwarten Sie Sicherheit oder was auch immer, ja, was da eben dazu passt. Und das kann man innerhalb weniger 100 Millisekunden erfassen, diese passt-passt-nicht-Reaktion. Und was jetzt meine Aufgabe und meine Arbeit letzten Endes ausgemacht hat, war, dass ich ganz lange gesucht habe nach dem richtigen Zeitfenster und den richtigen elektrischen Maßen und den richtigen Elektroden am richtigen Ort und dann letzten Endes herausfinden konnte, mit welchem Hirnsignal ich messen kann, welcher Preis zu einem bestimmten Produkt passt. Und das bevor die bewusste Wahrnehmung einsetzt, bevor vielleicht eine soziale Erwünschtheit einsetzt oder vielleicht auch die Überlegung nach einer taktischen Antwort, kann ich innerhalb 400-500 Millisekunden sagen, dieser Preis passt im Gehirn zum Produkt oder passt weniger.
Okay, das kann ich gut nachvollziehen. Bei einem Projekt hatten wir erlebt, dass ein sehr bekannter Pizza-Hersteller Tiefkühlpizza wollte eine Bio-Pizza einführen und dann haben sie am Bio-Regal, quasi einem Kühlregal, gefragt, ob man bereit wäre, 20% für die Bio-Qualität zu zahlen und 95% überwältigende Mehrheit gesagt hat, selbstverständlich, für Bio-Produkte sind wir bereit, 20% mehr zu zahlen. Das war, glaube ich, einer der größten Flops in der Geschichte des Unternehmens. Man muss wissen, dass Bioprodukte in Deutschland sind salonfähig gemacht worden, nicht durch Alnatura, sondern durch Plus, durch einen Discounter, der die Preise so optimiert hat, dass die auch erschwinglich waren in der Wahrnehmung der Kunden. Und das haben sie, glaube ich, soziale Erwünschtheit genannt. Vor allem, wenn da jemand fragt, vor dem man nicht unbedingt sich blamieren möchte, liefert man eine ganz andere Antwort, als man tatsächlich denkt. Und das können Sie mit Ihrem Programm und mit Ihrem Ansatz eigentlich diese Trickserei überwinden.
Ganz genau. Das stimmt, bei Bioprodukten ist das bekannt. Wir sehen das übrigens auch. Wir hatten vor kurzem eine spannende Studie mit einem Wohltätigkeitsorganisation. Und die haben praktisch uns gefragt, ja, was wäre denn der optimale Spendenbeitrag im Monat, ja? Und wenn Sie da die Leute explizit fragen, da kriegen Sie auch eine deutlich höhere Antwort, als Sie letzten Endes implizit über die Reaktionszeit oder über den Hirnscan messen. Und da konnten wir sozusagen dieser Wohltätigkeitsorganisation dann auch empfehlen, setzt das ein bisschen niedriger an den Monatsbeitrag, dann fahrt ihr besser.
Wobei, es kann auch in die andere Richtung gehen, dass man bewusst einen kleineren Preis nennt, obwohl man da deutlich höhere Zahlungsbereitschaft hat.
Genau. Das ist natürlich der Standardfall. Ja, also, wenn ich mir
jetzt. Der Standardfall. Das heißt, tendenziell sind die Leute mehr bereit zu zahlen für gute Produkte, als sie tatsächlich angeben.
Ja, das sind Bio und Spenden, so sozial erwünschte Produkte sind die Ausnahme. Meistens ist es so, dass die taktische Antwort niedriger ausfällt, dass die Studienteilnehmer sagen, ich sag mal, ein bekanntes Beispiel, dass man es auch irgendwo googeln kann, wenn man mich googelt, ist das Thema mit Starbucks. Ich habe eine Studie gemacht, bei der ich Starbucks-Fans untersucht habe und geschaut habe, was wäre denn deren Zahlungsbereitschaft für den kleinen, für die kleine Tasse Kaffee bei Starbucks. Und wenn man die Leute fragt, dann kommt natürlich eine entsprechend niedriger Wert raus. Ja. Und in der Tat hat Starbucks zum Zeitpunkt dieser Studie den kleinen Kaffee für nur 1,80 verkauft. Und es hat sich herausgestellt, dass die Wertwahrnehmung bei 2,40 Euro liegt. Ja, das sind also in der Tat 60 Cent Marge bei einem kleinen Produkt, das vielleicht zu, ich weiß nicht wie vielen, tausenden Litern täglich in Deutschland über den Tresen geht. Das macht richtig viel aus. Und das war schon spannend, weil man da gesehen hat, dass sich auch ein Konzern verschätzen kann und auch die Wertwahrnehmung seiner Kunden unterschätzen kann, der eigentlich wirklich die Konsumentenpsychologie versteht. Das ist ja nicht irgendwer, nicht irgendein, ja, nicht falsch verstehen, aber nicht irgendein Mittelständler, sondern das ist wirklich...
Oder keine Pommesbude, kann man so sagen vielleicht.
Ja, keine Pommesbude, genau. Das ist ein Konzern, der schafft es, dass die Menschen dorthin gehen und sich im Urlaub fühlen, dass die sich sozialen Status erkaufen mit der Tasse Kaffee, dass die für warmes Wasser mit Koffein und Zucker bis auf die Straße rausstehen. Ja, das ist schon sehr sehr faszinierend. Also die haben wirklich das verstanden, wie man Produkte konzipieren muss, wie man sich selbst vermarkten muss und wie man echt auch Flair verkauft. Und selbst so ein Konzern, selbst solche Vollprofis liegen 33% daneben.
Ja, also in unseren Projekten arbeiten wir mit Conjoint-Analyse. Ja, und das ist ja auch etwas, was einigermaßen die Realität nachbildet, weil der Proband nicht weiß, worum es geht. Das wird also die Kaufsituation nachgebaut und er weiß nicht, jetzt geht es um die soziale Erwünschtheit bezogen auf den Preis oder Qualität oder das heißt, das hilft schon sehr stark. Was wir jetzt festgestellt haben, ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen können, dass je bekannter das Produkt oder die Marke, desto höher die Zahlungsbereitschaft ist. Stimmt das aus der psychologischen Perspektive?
Also Bekanntheit spielt natürlich eine Rolle. Ja, da spielen ja so Faktoren wie, ich bin mir sicher, dass ich da was Vernünftiges kaufe. Ich habe da auch die Sicherheit, dass das Unternehmen noch in 5 Jahren gibt, dass die dann vielleicht einen vernünftigen Service haben und so weiter. Spielt schon alles eine Rolle. Klar, bei gleichwertigen Produkten ist die Bekanntheit dann schon spielt der Bekanntheitsfaktor eine gewichtige Rolle. Mhm. Und auch man nennt das auch in der Sozialpsychologie den Mere Exposure Effekt. Das heißt, je öfter ich etwas sehe oder höre, desto mehr gefällt es mir. Und das ist jetzt ja auch für mich zum Beispiel als Autor eine schwierige Sache. Man muss sich selbst davor schützen, sich in seine eigenen Sätze zu verlieben. Ja, wenn man die zu oft liest, dann wird man unkritisch. Ja, das ist.
Da übersieht man auch Fehler, wenn man 5-mal einen Satz angeschaut hat und plötzlich stellt fest, da ist doch so ein elementarer Fehler drin, so offensichtlich, weil man das irgendwann anscheinend das alles nicht mehr wahrnimmt. Ja.
Genau.
Super spannend. Was uns auch sehr, sehr viel bewegt. Ich bin ein großer Anhänger von dem Harvard-Professor Oberholzer-Gee, der die strategische Ausrichtung eines Unternehmens auf die Maximierung der Zahlungsbereitschaft knüpft. Und er sagt, je mehr die Kunden bereit sind, für dein Produkt zu zahlen, desto besser bist du strategisch aufgestellt. Und für uns war das jetzt bis auf Conjoint-Analyse immer wieder eine sehr schwierige Aufgabenstellung, die richtige Zahlungsbereitschaft zu ermitteln. Jetzt kann man, wie Sie das mit Neuropricing-Ansätzen machen, wir können ja nicht jeden Kunden sozusagen, vor allem nehmen wir Maschinenbau. Ich glaube, 95% der Maschinenbau in Deutschland kalkulieren Cost Plus. Also die nehmen die Herstellkosten, packen einen Zuschlagsatz drauf, im besten Fall noch Finanzierungskosten und potenziellen Rabatt, den sie gewähren möchten, und gehen somit auf den Markt. Diese klassische wertorientierte Perspektive, ich muss den Nutzen monetarisieren, den wir für Kunden erbringen, das ist sehr, sehr schwierig. Haben Sie da Shortcuts vielleicht, wie man diese maximale Zahlungsbereitschaft ermitteln kann, ohne Elektroden in eine Badekappe aufzusetzen?
Also würde ich gerne in zwei Stufen beantworten. Sehr gerne. Ja, es gibt diese Methoden ohne Badekappe, aber spannenderweise vielleicht ganz kurz, ohne jetzt hier allzu viel Werbung machen zu wollen. Man glaubt immer, dass diese ganze Forschung mit dem EEG und so weiter, dass das so eben so eine B2C-Thematik sei. Ja? Mhm. In der Tat sind die Hälfte aller Projekte waren Spezialprojekte, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Das heißt zum Beispiel für einen großen Player im Silicon Valley, der Software für Unternehmen macht, da stellte sich zum Beispiel die Frage, was ist besser? Eine 1%ige Erhöhung in einem Jahr, 3% in 3 Jahren oder 5% in 5 Jahren? Ja. Es waren vorinflationäre Zeiten. Heute würde man vielleicht sagen
15%, 30%, genau. 45%.
Genau. Irgend sowas, genau. Und wie macht man das am besten? Und da haben wir zum Beispiel 40 Systemadministratoren befragt, also nicht befragt, sondern per EEG-Hirnscan getestet, und zwar 20 in New York und 20 in Chicago, und haben da praktisch die optimale Preisstrategie oder die optimale Strategie für Preiserhöhungen durchgeführt. Er hatte so ein Beispiel, das zeigt, dass es doch sehr breit einsetzbar ist. Ich sag auch mal, auch spezielle Zielgruppen, wie zum Beispiel mit Ärzten, kann man das sehr gut machen. Das Schöne bei dem EEG oder auch beim MRT-Hirnscan, wenn man andere Fragestellungen als den Preis hat, mehr jetzt im Marketingbereich oder Salesbereich, ist, dass man mit diesen Methoden, mit relativ wenigen Studienteilnehmern sehr gute und sehr valide Ergebnisse erzielt, insbesondere weil man die einzelnen Studienteilnehmer eben sehr intensiv misst und zum Teil auch wiederholt misst. Ja, also wie wiederholt innerhalb einer Sitzung. Ja, ich zeige dann mehrmals den gleichen Preis zum Beispiel oder mehrmals die gleiche Werbung oder sowas. Ja, also sehr, sehr viele Projekte, und ich würde sagen, vom Umsatz her in der Vergangenheit ein Großteil lief über spezielle Projekte mit ganz, ganz speziellen Studienteilnehmern, wie zum Beispiel Ärzte oder Systemadministratoren oder sonstige Einkäufer. Ja, also die eine Sache. Die andere Frage war, gibt es auch sonst noch, ich nenne es mal Quick Wins, ja genau, Shortcuts, ja. Quick Wins, irgend sowas. Also da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Sachen. Wo fange ich denn am besten an? Also das grundlegende Konzept, das man erstmal verstehen muss, ist die Wirkungsweise eines Ankers. Und da vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Unser Gehirn ist nicht entstanden und hat sich nicht so entwickelt, wie es sich entwickelt hat, weil es einen permanenten Evolutionsdruck gab, der da hieß, du musst günstig einkaufen. Ja. Das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht wirklich viel mit Preisen anzufangen. Wir wissen gar nicht so richtig, wie wir das handhaben sollen. Ein Preis ist eine völlig willkürliche Verknüpfung von einer Zahl mit einem Ding oder einem Service, einer Dienstleistung. Und das muss man sich immer vergegenwärtigen. Und jetzt, um zurückzukehren zum Anker. Ein Anker ist eine Zahl, insbesondere normalerweise ein Preis, den sich das Gehirn als Referenz greift. Zum Beispiel könnte ich sagen, eine typische Preisstrategieberatung kostet sie 150.000 Euro, aber ein Hirnscan mit dem EEG, um den optimalen Preis zu finden, kostet nur 25.000 Euro. Ja, da sieht man dann, auf einmal wird das vielleicht eingeeicht und man kriegt dann eine bessere Vorstellung. Ja, also einen guten Vergleich zu ziehen hilft immer sehr. Ja. Und auch das mit, sage ich mal, jetzt natürlich nicht mit einem günstigen Konkurrenzprodukt zu vergleichen, sondern zum Beispiel mit einem sehr hochwertigen Konkurrenzprodukt. Man kann natürlich diese, ja, okay.
Nee, in dem Kontext, es gibt ja auch eine sogenannte Tendenz zur Mitte. Ja? Dass, wenn man jetzt das aufgreift, was Sie sagen, und sagt, so eine gute strategische Unternehmensberatung kostet 150.000, Wald- und Wiese-Beratung 25 und unser Scan kostet nur 82.670, dann tendiert der Mensch sozusagen eher einen mittleren Preis anzunehmen. Ist das richtig oder ist das nur ein Mythos?
Das ist gut belegt, ja. Man hat die Tendenz, ja. Sie können natürlich nicht, wenn Sie das auf das Einzelprojekt runterbrechen, immer davon ausgehen, dass das immer klappt. Aber es gibt eine, auf jeden Fall eine Tendenz, Extreme zu meiden, ja. Und das wäre zum Beispiel jetzt auch so ein hervorragender Anker. Man müsste jetzt sich überlegen, ob man wirklich 25, 80, 150 nimmt oder ob man den oberen Preis nicht noch höher setzt, damit der Anker noch stärker wirkt. Ja.
Genau. Und das ist auch erforscht. Ja? Das ist, glaube ich, erforscht auch mit den Weinen in Regalen, dass man dann einfach den maximalen Preis für eine Flasche Wein dann auf 72 gesetzt hat und dann hat sich der Preis der Mitte um 20-25% erhöht, ohne Absatz einbrechen zu lassen. Ja.
Genau. Das sind solche Möglichkeiten jetzt auch in der im Maschinenbau. Es gibt ganz viele andere Themen. Ich sag mal ein anderes Beispiel. Wenn man weiß, dass gehandelt wird, also es wird ja oft verhandelt, ja, dann kann ich das eben auch beeinflussen im Vorfeld, wie der wahrgenommene Range ist, also die wahrgenommene Varianz, die wahrgenommene Spielraum, in dem ich handeln kann. Sie haben jetzt spannenderweise gerade gesagt, 82.000 96 genau. Wenn ich sage 82.690, dann sieht das deutlich besser gerechnet aus, als wenn ich sage 80.000 oder 90.000, ja. Dann denkt jeder Einkäufer, naja, 80.000 oder 90.000, da ist mein Range jetzt da irgendwie im 10.000er Bereich, ja. Dann gehen wir mal runter auf 70, ja. Wenn das sagt, 82.690, der Herr Michalow hat gut gerechnet. Vielleicht kriegen wir dann die 690. Vielleicht genau mit dem Spitzenbleistift. Vielleicht kriegen wir die 690 noch runter, ja. Also man sieht da, je nachdem wie, es darf natürlich nicht lächerlich sein, ja, aber man kann sich davor schon schützen. Ja? Also wenn ich mein altes Auto verkaufe, ist es deutlich sinnvoller, wenn ich es für 10.720 Euro einstelle, als wenn ich einfach reinschreibe 10.000 Euro Verhandlungsbasis. Ja, dann kann ich schon gleich mal Abschläge einrechnen.
Und noch eine kurze Unterbrechung in eigene Sache. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst.
Professor Müller, ich hatte vor meiner Zeit bei S&P bei Bräuninger gearbeitet im Verkauf und das war immer eine interessante Frage. Wenn ein Kunde zu dir kommt und einen Anzug möchte und noch nicht seine Preisklasse so verraten hat, mit welchem Anzug man startet, mit dem teuersten oder mit dem billigsten? Was wäre Ihre Empfehlung?
Natürlich mit dem teuersten. Man fängt mit dem teuersten an. Da habe ich auch schon einmal eine witzige Geschichte erlebt. Habe mich meinen Cousin besucht mit einem neuen schicken Pullover und ich habe ihn kommentiert und gesagt, oh, das sieht aber gut aus. Und dann hat er ja gesagt, also er ist ein sparsamer Schwabe, hat er gesagt, ha ja, und das war ein Schnäpple, ein Schnäppchen. Und Der hat bloß 250 Euro gekostet. Ja? Und das war dann schon sehr verwunderlich. Und er hatte mir nämlich genau das erklärt. Naja, also der erste Pullover, den er anhatte, den wollte er eigentlich kaufen. Aber das hat sich herausgestellt, es war ein Prada-Pullover und der hat 800 Euro gekostet. Und da war er ja ganz froh, dass er noch den für 250 gekriegt hat.
Okay, alles ist relativ und der Anker muss gut gesetzt werden. Ja, das ist ja faszinierend, wie gut die Menschen sich framen lassen.
Ja, also der Anker, der funktioniert auch mit anderen Zahlen, aber je näher der Anker dran ist, desto effektiver. Also gerade deshalb ist eben der teure Pullover im Vergleich mit einem günstigen Pullover oder der teure Anzug im Vergleich zum günstigen Anzug besonders effektiv.
Mhm. Aus Ihrer Erfahrung, welche Fehler macht vielleicht sogar der Mittelstand auch, wobei Starbucks macht ja auch diese Fehler, welche Fehler sind klassisch im Pricing vorzufinden?
Mhm. Also ich sehe vor allem zwei große Probleme in der Preiswahrnehmung, in der Preispsychologie. Das erste ist eine Sache, die habe ich auch die habe ich vor kurzem publiziert oder letztes Jahr publiziert. Und zwar ist es so, dass wenn man die Preiswahrnehmung eines Käufers misst und die Preiswahrnehmung eines Verkäufers, dann gibt es Fälle, dass die Preiswahrnehmung des Verkäufers niedriger liegt als die Preiswahrnehmung des Käufers. Und das ist natürlich ein Desaster. Wie wollen Sie als Verkäufer, als Vertriebler verkaufen, wenn Sie glauben, Ihr Produkt wäre weniger wert, als es als dem Kunden wert wäre, ja? Als wirklich wahrgenommen wird. Es liegt natürlich an ein paar Umständen. Also der Vertriebler ist einmal, hört er zu häufig, ich mache nicht mit wegen dem Preis, ich fahre mir doch zu teuer und so weiter, obwohl es natürlich oftmals einfach auch ein bisschen eine Entschuldigung
Flunkerei.
Ist. Ja, genau, irgendwie so ungefähr, ich brauche jetzt irgendein Argument, damit er mich in Frieden lässt, der Vertriebler. Und die andere Sache ist natürlich, so ein Vertriebler kennt seinen Markt hervorragend. Der kennt alles in seinem Markt. Ja. Und der kennt den Markt natürlich viel besser als der Einkäufer oder auch der auf Produktseite zuständige Käufer. Und dadurch, dass er den Markt besser kennt und weiß, dass es vielleicht da irgendwo auf der Welt noch irgendein Produkt gibt, das vielleicht ein kleines bisschen günstiger sein könnte, dadurch verliert er auch ein bisschen den Mut und hat dann doch Sorge und hat nicht die Power oder auch vielleicht manchmal gar nicht den Ehrgeiz, den Deal an Land zu ziehen. Also das ist die eine Sache, die ich sehr schwierig halte, wenn die Wertwahrnehmung auf Inhaus niedriger liegt als außer Haus. Ansonsten, was war jetzt die andere Sache? Die war, wenn wir...
Professor Müller, Sie können ja auch noch kurz überlegen, ich will Sie gar nicht ablenken. Ja, passt, vielleicht nur eine zu der ersten Frage, was die Vertriebsleute denken. Was wir häufig erlebt haben, und wir lassen im Vertrieb eine kleine Übung laufen. Wir fragen Sie bei einem Produkt, was zum Beispiel 30% Deckungsbeitrag hat. Wenn wir 10% Rabatt gewähren würden, wie viel Prozent Absatzsteigerung bräuchten wir, um wenigstens keine Deckungsbeitragverluste zu erzeugen? Und wir brauchen 50% Absatzsteigerung, um tatsächlich Deckungsbeitrag verlustfrei rauszukommen. Und unsere Beobachtung ist, dass die Vertriebsleute den Effekt einer Preissenkung massiv überschätzen und das Ergebnis oder die Ergebnisverschlechterung massiv unterschätzen. Ist das so? Haben Sie das auch beobachten können?
Ja, jetzt haben Sie mir den zweiten Punkt erklärt, genau, der mir auf der Zunge lag. Aber genau, das ist das Problem. Ja, die Vertriebler, die sind oftmals gut geschult, wie sie sprechen sollen, gut geschult, wie sie da mit ihrem CRM-System umgehen sollen. Aber die haben einmal nicht immer, verstehen sie nicht immer, was eine Preissenkung bedeutet. Also war jetzt gerade ein tolles Beispiel. Die 10% runter, ja, dann habe ich nur noch 20%, deshalb brauche ich eine 50%ige Steigerung, um wieder auf die 30% oder das Äquivalent der 30% zu kommen. Das ist genau das, was diese Rechnung nicht gemacht wird. Das ist eine. Die andere Sache ist aber auch natürlich, dass viele Unternehmen, und das zieht sich auch durch vom kleinen Unternehmen bis zum DAX-Unternehmen, dass ganz viele Unternehmen die Vertriebler eben auf Basis des Gesamtumsatzes der Anreiz und der Bonus und so weiter eben am Gesamtumsatz liegt, ja, und das macht die Sache wirklich natürlich ungut, weil dann hat der Vertriebler möglicherweise ein anderes Ziel. Oder man incentiviert ihn falsch, man belohnt ihn falsch und er setzt sich letzten Endes ungute Ziele. Ja, das ist ein ganz großes Problem.
Fehlleitung sozusagen bei Energie, weil man dann nicht das Ergebnis des Unternehmens vor Augen hat, sondern nur den Umsatz um jeden Preis und man weiß, das kann teuer sein. Ja. Was aber häufig passiert und das, was wir auch tagtäglich erleben, man predigt dann dem Vertriebs, Leuten, die sollen auf die Marge achten, entlohnt sie aber nach Umsatz, was sozusagen eine kognitive Dissonanz hervorrufen würde, wenn man das tatsächlich umsetzt. Ja. Gibt es aus Ihrer Erfahrung ein paar Best Practices, Beispiele für Preissetzungen, wo Sie sagen, wow, dieses Unternehmen beherrscht das Pricing? Ich meine, für mich ist natürlich Apple, die können wirklich die maximale Preisbereitschaft abgreifen und das hat wirklich mit deren Preise und mit Herstellkosten 0,0 zu tun. Ja, das ist wirklich wertorientiertes Pricing.
Ja. Also das sind in der Tat genau solche Unternehmen, wo die Herstellkosten nichts mit dem Preis zu tun haben. Das sind die Preisführer. Wo man das auch sehr gut sieht, und das ist natürlich auch eine sehr erfolgreiche Branche, ist der Bereich verschreibungspflichtige Pharmazeutika. Da ist es auch so, da muss es ja so sein, weil in der Pharmabranche ist es so, da haben sie ungefähr 10.000 Moleküle, die sie erforschen, und davon schafft es eins zum On-Patent-Medikament, ja. Und wenn sie jetzt natürlich nur sagen, naja, ich schaue mir nur diese eine Forschung an oder nur die Herstellkosten dieser eine Sache, das würde ja überhaupt niemals funktionieren, ja. Das heißt, da muss man das komplett entkoppeln, weil dieses eine Medikament muss auch die nächsten 10.000 Moleküle im R&D tragen, ja. Und da sieht man deshalb eben auch einerseits hohe Margen und auch gute Zahlen bei diesen Unternehmen man sieht eben die Entkopplung von den Herstellkosten, weil die auch irgendwo gar nicht wirklich kalkulierbar sind, ja. Das Gegenteil sieht man eben leider, es ist so, ja, das Gegenteil ist schon so der Fall, wenn sehr viel Dynamic Pricing eingeführt wird. Das ist eine moderne Sache, aber man muss aufpassen, gerade zum Beispiel auch in der Luftfahrt. Ja, man kann da schon ein paar Tickets noch voll machen, aber man verführt natürlich die Menschen auch dazu, man trainiert die Menschen dazu, möglichst immer hin und her zu suchen und nochmal auf irgendeiner Plattform, nochmal vielleicht einen billigeren Preis zu gucken oder vielleicht dann irgendwie bei der Airline selber nochmal nachzuschauen und so weiter. Und dann gibt es ja sogar noch verrücktere Dinge, wie zum Beispiel irgendwelche Websites, die dann vorher Forecasts machen, ob der Flug noch billiger oder teurer wird und so weiter. Also das genau, kann manchmal funktionieren, aber in vielen Fällen sind eben gerade so diese
Yield-Management-Ansätze.
Beim Yield-Management genau sind so Ansätze, und wie gesagt, das kann natürlich schon kurzfristig gut sein, ob es langfristig langfristig wirkt. Ich bin da skeptisch.
Professor Müller, das entkoppelt ja den Wert des Produktes vom Preis, ja, weil man versucht sozusagen auslastungsgesteuert den Preis zu maximieren, hat aber mit dem Wert aus der Perspektive des Kunden nichts zu tun. Und das ist in etwa, ich meine, wenn man in einem Hotel übernachten möchte, wenn da Bauma läuft oder jetzt Oktoberfest in München, dann weiß man, worauf man sich einstellt, was natürlich auch zwar jetzt Wert der Übernachtung abgreift, aber dass es jetzt kurzfristige Nachfrageüberhänge oder Angebotsengpässe, die man ausnutzt zum Nachteil des Kunden. Ja, das hat auch gewisse Vor- und Nachteile alles.
Ja. Genau, ja. Also klar, wenn sich zum Beispiel Menschen unfair behandelt vorkommen, dann verspielt man ganz viel Vertrauen. Ja. Das wäre jetzt gerade auch wieder im B2B-Bereich sehr ungut. Ja. Also wenn man zum Beispiel jetzt so mit einer Tendenz zur Mitte arbeitet, dann muss man schon wissen, was man tut, und dann sollte man sich das schon sehr genau anschauen oder vielleicht auch nochmal einen Profi drüber schauen lassen, dass das auch wirklich läuft, weil ansonsten kann es schon natürlich so sein, dass sich jemand da übers Ohr gehauen vorkommt, und das macht dann wirklich mehr kaputt, als man überhaupt mit irgendetwas rausreißen kann. Ja.
Professor Müller, vielleicht noch letzte Frage zum Thema Pricing. Wir haben aktuell, ich glaube, für deutsche Verhältnisse und für die Generation, die aktuell im Wesentlichen Geschäfte macht, nie gewesene Inflation. Ja. Und Inflationsmanagement gehört zu den neuen Kernkompetenzen der Führung aus meiner Perspektive. Haben Sie ein paar Empfehlungen, was man beachten sollte bei der Preisweitergabe? Oder wie gibt es da vielleicht ein paar Erfolgsfaktoren, Tricks, kann man auch sagen, wie man die Preise weitergibt, so dass die auch mit höherer Wahrscheinlichkeit angenommen werden. Ich habe gehört, man sollte mutig sein, ja, dass der Vertrieb mehr Mut fasst, aber.
Ja. Klar, man muss natürlich dem Vertrieb Mut zusprechen. Was immer wichtig ist, ist, dass man nicht sagt, ich erhöhe einfach die Preise aus Jux und Dollerei oder vielleicht aus Profitgier. Ja. Gerade in der derzeitigen Situation kommt das natürlich sehr ungut und kann auch zum Verlust von einem Deal führen. Aber ich kann ja auf jeden Fall immer, ich sollte immer ein Argument bringen. Ja. Einerseits ist es schon ein Framing, die Frage, sage ich, ich passe die Preise an oder sage ich, ich erhöhe die Preise. Ja, also schon dieses Framing kann schon einen Unterschied machen. Wenn man sagt, okay, ich muss die Preise anpassen und dann auch gute Erläuterungen bringt, dann und gute Begründungen bringt, dann hat man auch gute Chancen, damit erfolgreich zu sein. Also wenn man das gerade sagt, es gibt gestiegene Rohstoffpreise, wir zahlen unseren Mitarbeiterinnen weiterhin faire Gehälter, wir müssen die Gehälter sogar vielleicht aufgrund der Inflation anpassen, es gibt Energiepreise und so weiter, die schlecht kalkulierbar sind, dann führt das schon auch zu einem Verständnis, ja, das versteht dann auch jeder, und das nimmt ihn auch niemand krumm, ja, wenn man das so macht, ja. Und es ist eine gewisse, ja, fast jeder, aber es ist fast eine gewisse Schizophrenie, ja, weil natürlich sagen wir einerseits, der Preis sollte nichts mit den Herstellkosten zu tun haben. Andererseits müssen wir mit den Herstellkosten argumentieren, wenn wir den Preis anpassen wollen. Ja, das geht nicht anders.
Wobei ich glaube, ein wesentlicher Aspekt dabei ist, wie oft man die Preisanpassungen vornimmt. Weil wir einfach immer wieder erleben, dass bei den Verkäufern sogenannte Überläufer sind, ja, die sind eigentlich schon beim Kunden fast angestellt und sie kämpfen für den Kunden mehr als für eigenen Betrieb. Und deswegen sind dann in vielen Unternehmen in den letzten Jahrzehnten keine Preisanpassungen vorgenommen worden. Was jetzt, wo sozusagen der Preisdruck so hoch ist, das alles erschwert, weil dann auch der Kunde sagt, ich meine, wieso bist du zu mir nicht die letzten 10 Jahre gekommen mit 2% und kommst jetzt mit 40%? Ja, weil du jetzt versuchst, auch das aufzuholen, was du bis jetzt verpasst hast. Und das gebe ich auch dem Kunden recht. Da fühlt man sich jetzt nicht fair behandelt, dass man aus Harmonie heraus irgendwann nur dann ankommt, wenn es nicht anders geht. Ja, dann.
Genau, das sind übrigens genau die Themen, die ich in dem neuen Buch The Invisible Game, The Secrets and the Science of Winning Minds and Winning Deals behandle, also
Ich habe ja versucht, Ihnen die Brücke zu bauen, Herr Professor. Sie sind einfach exzellent rübergegangen, ja. Und das ist ja perfekter Übergang, Herr Professor. Aber warum Invisible Game?
Weil man schon lange vorher das unsichtbare Spiel spielen sollte. Und der Vertriebler, der 10 Jahre lang für seinen anstatt für sein Unternehmen zu kämpfen, für den Käufer kämpft und fast schon mal zum Käufer übergelaufen ist, der hat das unsichtbare Spiel nicht gespielt. Ja, er hätte im Prinzip den Käufer über Jahre darauf vorbereiten können oder ihn zum Beispiel daran gewöhnen können, dass es eine jährliche Preisanpassung von 3% gibt, weil das auch irgendwo einfach auch ja normal ist. Ich meine, überall steigen die Gehälter immer, ja, vom öffentlichen Dienst bis zum Einzelunternehmer, ja. Man kann im Prinzip dieses Spiel, man muss dieses Spiel, idealerweise sollte man es sehr früh beginnen. Und ich gebe einfach mal ein Beispiel. Man stelle sich vor, man arbeitet bei einem Mittelständler in irgendeiner Branche und da gibt es ja jetzt Marktführer und da gibt es so ein bisschen eher so kleineren. Und wenn man jetzt mal sich so vorstellt, die Marktführer, die könnten jetzt zum Beispiel eine Pressemitteilung rausgeben, wo sie sagen, Rohstoffe sind 8% gestiegen, wir müssen darauf irgendwie reagieren. Ja. Dann kann ich natürlich das ist jetzt so ein bisschen Spieltheorie, kann ich natürlich kooperativ sein oder ich kann nicht kooperativ spielen. Wenn ich jetzt nicht kooperativ in der Branche mitspiele, gehe ich natürlich zu meinem Kunden und sage, ja schau mal, die Großen da, die anderen, die erhöhen jetzt, ja, bei mir behältst du deinen Preis, ja, da bin ich ja schon vorher im Prinzip im Vorfeld knicke ich schon ein, ja, schon vor meiner eigenen Angst knicke ich ein, ja, anstatt den Ball, der mir so auf dem Silbertablett zugespielt wird, genau, den nur noch zu versenken und zu sagen, ja, es tut mir schrecklich leid, schaut her, selbst der Marktführer muss gerade reagieren und die 8%, die haben es in sich, die sind auch bei uns angesagt, ja, und wenn es dann nachher bloß 6% werden, ja, dann werden es halt bloß 6%, aber dann haben sie auf jeden Fall ihre Erhöhung schon mal sauber begründet und sind da auch sauber mit umgegangen und haben im Prinzip dieses Spiel schon von vornherein schon mitgespielt, ja. Ja. Und ja, deshalb auch unsichtbar, das unsichtbare Spiel, weil wir als Menschen die ganzen Effekte aus der Verhaltensökonomie nicht bewusst wahrnehmen. Ja, also wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo bei Bräuninger geankert werde mit irgendeinem Prada-Anzug, Das merke ich nicht, ja. Es ist noch schlimmer. Sie können mir sogar sagen, hallo, Herr Müller, schauen Sie her, hier ist ein Anzug, das ist ein Anker, er wird Ihre Preiswahrnehmung verändern und er kostet 1500 Euro, dann funktioniert das trotzdem, ja. Funktioniert nicht ganz so gut, wie wenn Sie es ein bisschen charmanter, unbewusster und unsichtbarer machen, aber selbst wenn Sie es sichtbar machen, kann ich mich nicht ganz dagegen wehren. Und daran sieht man, dass eben diese ganzen Themen einfach unter der Wahrnehmungsschwelle, unsichtbar laufen, unterhalb der Wahrnehmungsschwelle und deshalb auch funktionieren.
Okay, für mich, ich habe ja Ihr Buch jetzt lesen dürfen in der Vorab-Version. Für mich ist das so eine sehr gelungene Mischung aus Nobelpreisträgerbuch von Kahneman, ja, schnelles Denken, langsames Denken und Robert Cialdini, Einfluss und Macht des Einflusses aus der verhaltensökonomischen Perspektive. Und das, was ich natürlich wahrnehme, dass die Menschen keine rationalen Wesen sind, das heißt Homo economicus, was bei mir noch in der volkswirtschaftlichen Lehre vor 20, 25 Jahren gang und gäbe war, in den Modellen inzwischen überholt ist und dass wir mit zwei Systemen zu tun haben, System 1 und System 2, einmal sozusagen auf der unterbewussten Ebene heuristisch Routinen geprägt und einmal tatsächlich rational. Und wie würden Sie die Gewichtung bei der Entscheidungsfindung einschätzen zwischen den zwei Systemen? Wie viel Einfluss hat jedes System auf eine Entscheidung?
Also das ist variabel und ich sag mal, es liegt an Ihnen. Warum liegt es an Ihnen? Wenn Sie jemandem etwas, wenn Sie System 1 was vorlegen, was System 1 gefällt, dann ist System 2 viel zu langsam und viel zu schwerfällig und viel zu angestrengt, um da jetzt zu intervenieren. Ja?
Oder sucht umgekehrt die Begründung, warum System 1 richtig liegt, oder?
Ja, genau. Ja, genau. Das ist sozusagen die Rationalisierung. Ja, genau. Und ja, also da, genau, da kann man im Prinzip, wenn man das Angebot so schreibt, dass es einfach runterläuft wie Öl, ja, und einfach dem Einkäufer zusagt, dann hat System 1 ein sehr, sehr großes Gewicht und damit sollte man durchaus dran arbeiten, dass es so wird, ja. Genau. Vielleicht auch nochmal ganz kurz zu dem Buch. Es ist so ein bisschen hat was von Kahneman, hat auch was von Cialdini, aber ich finde, es hat auch ganz viel von Gabi Rehbock, meiner Co-Autorin, die viele Jahre ganz, ganz große B2B-Projekte verkauft hat und die da immer wieder wirklich auch den echten praktischen Aspekt ganz, ganz wichtig reinbringt in jeden Satz eigentlich. Und es war mir schon wichtig, dass ich da nicht nur einfach was ich den deutschen Abklatsch schreibe von was andere Leute schon geschrieben haben, sondern es war mir schon wichtig, dass ich die Dinge integriere und in den Kontext setze, den es bisher noch nicht gibt. Und das ist uns, glaube ich, finde ich schon ganz gut gelungen. Und da hat eigentlich auch den Bärenanteil hat meine Co-Autorin Gabi Rehbock, die das schon auch sehr gut gechannelt hat.
Super, Professor Müller, aber vielleicht dann, wenn wir zur Praxis nochmal kommen und dann, was sind so zwei, drei Highlights, die Sie in diesem Invisible Game Ansatz sehen, wo man zum Beispiel bei einem Vertriebsgespräch sehr gut einsetzen kann? Wir haben jetzt über Preisanpassungen gesprochen, dass alleine dieses Wording schon eine ganz andere Framing-Perspektive bietet. Aber vielleicht, was war für Sie, wo Sie sagen, wenn ich in diesem Buch etwas behalten lassen möchte, dann wären das diese drei Highlights.
Okay, also einmal, ich muss als Vertriebler auch an mein Produkt glauben und ich muss an mein Unternehmen glauben und ich muss wissen, dass mein Unternehmen es auch verdient hat. Ja, das ist ganz wichtig.
Die innere Überzeugung,
genau.
Dafür einzustehen und nicht zu denken, die oben, die wollen nur sich voll fressen mit dem Profit und deswegen kann ich das gar nicht vertreten. Das ist sozusagen Gegenteil davon, ja?
Okay. Das wäre das Gegenteil davon, genau, ja. Genau, also das wäre die eine Sache. Dann, was man auch, sag ich mal, im Übergeordneten aus diesem Buch auch definitiv mitnehmen kann, zweitens, wäre, dass man an sich selbst arbeiten kann. Wir nennen das Situational Awareness, das heißt, ich kann daran arbeiten, dass das, was wir jetzt als System 1 bezeichnen, dass ich da meine Antennen offen habe, ja,
dass bewusst ich meine sozusagen.
Mir bewusst mache, dass ich das, was unbewusst ist, ja, das, was für alle von uns unsichtbar ist, dass ich das eigentlich für mich in meinem inneren Auge sichtbar mache und situativ mir bewusst bin. Achtung, hoppla. Ich weiß doch, was Anker sind. Der Verkäufer will mich eigentlich ankern. Ich darf das nicht sacken lassen, solche Themen. Also, dass ich da situativ in der Sache bewusst bin und da auch mein System 1 trainiere, nicht nur zu reagieren, sondern auch zu agieren und da auch ja, dass gewisse Dinge automatisiert laufen zu lassen. Und man kennt das ja auch zum Beispiel hier aus dem Bereich Spitzensport, ja, wo jetzt im Prinzip ja Leute völlig übertrainiert sind in gewissen Bewegungen oder sowas, und die machen es einfach automatisch und können dann eigentlich, haben dann eigentlich ihr System 2 frei, darüber nachzudenken, wie sie denn jetzt psychisch vorgehen und ob sie, was weiß ich, im Tennis jetzt immer auf der Rückhand spielen oder sowas, ja, weil alles andere läuft komplett über System 1 automatisiert. Und so muss ich auch an ein Verkaufsgespräch, eigentlich ein Verkaufsgespräch reingehen. Ja, gut, zuletzt, ja, als dritten Punkt finde ich wichtig, dass man immer up-to-date bleibt, was Wissenschaft betrifft. Die Verhaltenswissenschaft und die Sozialpsychologie, die Verhaltensökonomie, die haben so viele, ganz, ganz viele, ganz kleine Themen, die kumuliert und Errungenschaften, die kumuliert zu so einem großen Profit führen können. Das ist einfach unglaublich. Ist einfach mal ein Beispiel. Dazu wären zum Beispiel, wer macht die schreckliche Aufgabe, das Protokoll zu führen, ja? Wir wissen zum Beispiel aus der Gedächtnispsychologie einfach, dass wir sind keine Computer, ja? Unser Gedächtnis ist veränderbar. Unsere Vorstellung von etwas ist beeinflussbar. Ja? Das weiß man aus ganz vielen Themen. Ich sag zum Beispiel, ich zeige Ihnen ein Filmchen, wo irgendwo ein rotes Auto irgendwo auf den Pfosten fährt, und ich sag, wie schnell war denn das blaue Auto? Ja, dann auf einmal erinnert sie sich, dass das blaue Auto auf den Pfosten gefahren ist und nicht das rote Auto. Ja, also da gibt's ganz viele Möglichkeiten, und wenn ich das beherrsche, dann kann ich zum Beispiel jetzt, ohne dass ich irgendwo Schmu mache oder dass ich irgendwo irgendwelche falschen Dinge erzähle, aber man kann natürlich ein Protokoll so oder so schreiben, und ich kann natürlich da in einer positiven Unterton oder ich kann einen etwas aggressiveren Unterton, je nachdem, was ich erreichen will, kann ich da reinbringen in sowas, und prinzipiell sind solche Themen sehr wertvoll, und da sind wir natürlich manchmal, das ist zum Beispiel was Typisches, wo ich sagen würde, System 1 springt drauf an, wenn wir jetzt in einem Gespräch sind und ich sage, wissen Sie was, ich schreibe das Protokoll, also wenn mir das jemand sagt, da bin ich immer glücklich drüber, aber ich sollte es natürlich eigentlich nicht sein, weil wenn ich das Protokoll schreibe, habe ich die Kontrolle darüber, was in dem Gespräch passiert ist. Das nur so als ein Beispiel von ganz, ganz vielen, die wir da bringen, vom Hintergrund im Zoom-Call, den man sich wissenschaftlich anschauen kann, bis hin zu wer schreibt das Protokoll oder wie reagiere ich darauf, wenn mich jemand anders ankert. Da gibt's eine ganze breite Palette, und kann ich den Zuhörern nur empfehlen, lesen Sie jeden Monat ein wissenschaftliches Buch von guten Autoren. Der Herr Michailow hat ja schon ein paar genannt, Cialdini oder Kahneman sind natürlich schon ganz tolle Namen. Richard Thaler hat auch einen Nobelpreis gekriegt, das ist auch absolut lesenswert.
Ja, für mich war das auch sehr, sehr spannend. Als ich den Titel Ihres Buches gesehen habe, Invisible Game, hatte ich zuerst übersehen, weil es gibt ja einen anderen Begriff, Invisible Gain. Viele Menschen, wenn sie etwas anfangen, zum Beispiel Sport, in den ersten Wochen merken sie keinen Effekt. Das sogenannte Invisible Gain, weil die kumulieren sich. Das ist quasi Compound-Effekt über die Zeit. Und rein aus der psychologischen Perspektive ist es so wichtig, dran zu bleiben. Und es gibt, ich schreibe ja immer wieder diese Thoughtful Leaders Beiträge. Das heißt, bei mir wird nächste Woche etwas zum Thema Grit kommen, Durchhaltevermögen. Ja, und genau, das ist ja, wie schaffe ich es tatsächlich, dran zu bleiben, weil Durchhaltevermögen ist mit Abstand der größte Prädiktor für den Erfolg am Ende. Und das ist auch System 1, wogegen man immer kämpfen muss, weil rational weiß ich sollte Sport machen. Nur wenn ich im Inneren keinen Effekt spüre, muss ich mein System 1 Unterbewusstsein und Unterbewusstheit sozusagen trainieren, und das gelingt, wenn ich Kontinuität reinbringe und nicht Intensität. Das heißt, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt.
Ja, absolut. Ich habe zwei kleine Kinder, Und es war eine Zeit lang schwierig, die zum täglichen Zähneputzen zu motivieren. Ja, kann man sich als Erwachsener nicht vorstellen. Das gehört so dazu zum Leben wie atmen. Ja, das tägliche morgens und abends Zähneputzen. Aber auch das müssen die erst lernen. Ja, und jetzt sind sie jetzt, wo die ältere 6 ist, ist das völlig normal für sie. Ja, das gehört dazu. Morgens und abends, ja, das stimmt schon ganz genauso, ja, und so kann man es auch natürlich auch mit Sport machen, mit dem Lesen von wissenschaftlicher oder praktischer Literatur, mit allem, ja, und auch mit dem Training des System 1.
Vielleicht noch ein anderer Aspekt, der mich auch bewegt hat, ich hatte noch Chris Voss erwähnt, ja, für Handeln sozusagen, als ob es um alles geht. Ja, das ist von FBI ausgebildete Verhandlungsführer für Geiselnahmen vor allem. Und er hat ein exzellentes Buch geschrieben, kann ich auch empfehlen. Und Chris Voss ist ja in gewisser Art und Weise ein Gegner vom Harvard-Konzept des Win-Wins. Weil, wenn ich das jetzt reflektiere, ist Harvard-Konzept für mich unglaublich wertvoll, weil das diese Partnerschaft und Win-Win-Mentalität hervorhebt. Nur das in gewisser Art und Weise spricht das System 2 an, das Rationale. Lass uns gemeinsam den Kuchen größer machen. Das System 1 will, dass mein Kuchen sozusagen, mein Kuchenteil am größten ist. Ja? Und Chris Voss adressiert in seiner Verhandlungsführung, der spricht dann von taktischer Empathie, von Mirroring und so weiter, immer das System 1. Ist das korrekt oder habe ich das missverstanden?
Das stimmt schon, ja. Was er ganz hervorragend macht, und das kennt man auch aus der kognitiven Verhaltenstherapie, er gibt dem Gegenüber erstmal recht. Das ist ganz, ganz verrückt. Der sagt immer, ah ja, du hast ja recht, ja. Eigentlich würde ich dir gerne jetzt die 500.000 Lösegeld zahlen. Aber ich kann es nicht. Hilf mir doch, wie soll ich es denn machen, ja? Und damit holt er das Gegenüber so weit ab, dass der nur noch auf dem System 1 laufen kann, ja? Und irgendwann kommt dann so eine Art umgekehrte Geiselnahmesituation beim Chris Voss zustande, wo eigentlich der Geiselnehmer dann zur Geisel von Chris Voss wird und diesen Stockholm-Effekt dann hat, wo er auf einmal mit dem im Boot sitzt, ja, ohne es zu wollen, ja, weil eigentlich das jetzt hier der Mensch einen festnimmt, ja, aber auf einmal sitzen die miteinander im Boot und der versucht eine Lösung für ihn zu finden, die das eigentlich hier, wenn er ein bisschen drüber nachdenken würde, natürlich das Problem des FBI ist, wo sie die 500.000 herkriegen, aber dadurch, dass er ihm recht gibt und sagt, ja, und du hast recht und ganz genauso ist es und jetzt sag mir doch einfach, wie ich es machen soll, ich würde es so gerne tun, da kommt er, glaube ich, sehr, sehr weit und das ist schon sehr beeindruckend und ich glaube auch eine ganz, ganz lehrreiche Lektion für Vertriebsgespräche.
Bei der Vorbereitung der Vertriebsgespräche, ich meine, häufig wird ja da schon, sagen wir nicht der Krieg, aber vielleicht die Schlacht gewonnen. Was ist aus Ihrer Sicht, also ich kenne jetzt Cialdini-Ansätze sehr, sehr gut, vielleicht aus Ihrer Perspektive, was ist wichtig, um zum Beispiel mit dem Käufer Rapport herzustellen oder eine gemeinsame Basis zu finden? Wie würden Sie empfehlen, in so ein Gespräch reinzugehen, rein praktisch? Mhm.
Also rein praktisch ist es immer so, man muss gut vorbereitet sein. Also Leute, die sagen, ich bin gut spontan, sagen eigentlich nicht, ich bin gut spontan, sondern sagen eigentlich, ich bin schlecht in der Vorbereitung.
Ein guter Spruch. Genau. Den muss ich mir merken. Ja.
Deshalb gut vorbereitet sein, sich verschiedene auch Szenarien durchspielen. Ja? Schauen Sie, ich bin Hobby oder sage ich mal Amateurschachspieler. Ja, wenn jemand jetzt sagt, ich sehe es am Brett, dann stimmt das einfach nicht. Ja, man muss die Eröffnungen, jetzt auch wenn ich einmal ein höheres Niveau, denke Bundesliga oder sowas. Die Leute müssen sich aufeinander vorbereiten. Die müssen dann die Eröffnungen planen und so weiter und schauen, dass sie sich auf den Stil des Gegners einstellen. Und so ähnlich ist es ja auch im Vertrieb. Ja, also ich kann nicht nur sagen, ich bezirze da den anderen und schau mal da, was ich da mache. Ja, ich kann mich gut vorbereiten und ich kann mir sagen, was tue ich, wenn das passiert, was tue ich, wenn das passiert, und ich kann die verschiedenen Szenarien durchspielen, und je wichtiger das Gespräch ist, desto wichtiger ist ja auch dann letzten Endes das Training, ja, und da, das ist letzten Endes so, wenn es mir so gelingt wie im Leistungssport, dann auch die Antworten einfach parat zu haben, dann kann ich mein System 2 freischaufeln, weil die Antwort kommt von selbst, weil ich es mehrfach vielleicht im Team geübt habe. Habe ich Zeit für mein System 2 und kann nochmal drüber nachdenken, wie reagiert er, was braucht er jetzt wirklich, gibt es noch was ich noch vergessen habe und so weiter.
Sehr, sehr schön. Und Sie haben in Ihrem Buch auch erwähnt, dass man auch bei so einer Vorbereitung das System 1 aktiviert, indem man die Gemeinsamkeiten identifiziert, sei das geografische Natur, man hat in einem Gebiet zusammen irgendwo gelebt, man hat gleichen Urlaub irgendwo gemacht, man hat an der gleichen Uni studiert. Die Menschen sind sehr anfällig für die Gemeinsamkeiten. Ja, ich glaube, die verbinden und lassen sehr schnell die Distanz überwinden. Stimmt das?
Ja, absolut, absolut. Man glaubt immer, dass so Käufe oder Verkäufe eine rein monetäre Entscheidung seien. Und da habe ich auch manchmal interessante Diskussionen mit den Accounting-Professoren hier an der Hochschule, die das vielleicht auch so sehen zum Teil, die Buchhaltungsprofessoren. Aber letzten Endes spielt da ganz, ganz viel Persönliches mit, persönliches Vertrauen, Gemeinsamkeiten bauen Vertrauen auf. Und wenn man zum Beispiel Wir sind einfach, über die Jahrmillionen haben wir in ganz kleinen Gruppen gelebt. Wir haben unsere Gemeinsamkeiten pflegen müssen. Wir hatten da auch gemeinsame Rituale, von denen es ja heute noch viele gibt. Von was weiß ich, das geht dann, fängt an von in die Kirche gehen bis hin zu, was weiß ich, gemeinsam für den Fußballclub schreien oder was auch immer es da alles an Gemeinsamkeiten gibt. Und solche Gemeinsamkeiten verbinden erhöhen schon auch die Abschlusswahrscheinlichkeit deutlich. In Deutschland ist das ja zum Teil auch fast schon ein bisschen verpönt, aber es gibt ja auch andere Länder, in denen sozusagen diese Gemeinsamkeiten und auch das Private sehr viel mehr Raum einnehmen im Geschäftsgespräch. Und man sagt ja immer, dass, was weiß ich, in Italien oder in Frankreich, da ist das nicht 90% Business und 10% privat, sondern das ist genau andersrum. Und dann wird am Schluss des Gesprächs noch kurz die Hand geschüttelt und gesagt, also dann sind wir uns einig und dann passt das. Also ich glaube, da kann man sicherlich sich auch von anderen Kulturen ein bisschen noch was abgucken.
Sehr, sehr schön. Herr Professor Müller, vielleicht zwei Fragen zum Abschluss. Was würden Sie nach allen Jahren der reichhaltigen Erfahrung, die Sie jetzt zurücklegen durften, Ihrem 20-jährigen Kai Markus empfehlen? Was soll er im Leben anders, besser oder einfach differenzierter machen?
Ach, also zunächst mal, es hätte auch schlimmer laufen können für mich. Also so schlimm ist es nicht gelaufen.
Okay.
Aber Ich glaube, als 20-Jähriger hatte ich viel Angst vor der Zukunft und vor auch Veränderungen. Ich habe mir da vorgestellt, wie schrecklich es wäre, wenn ich jetzt keinen Psychologiestudienplatz bekäme, weil ich dann ein für alle Mal fürs Leben irgendwie die Chance vertue, eine Psychotherapieausbildung zu machen. Die haben sie bis heute nicht gemacht und werden sie wohl auch nie machen. Aber man hängt da so ganz in seiner eigenen Welt fest und glaubt, dass, also das, was man vielleicht heute auch als Think Outside the Box oder erweitere, was wir im Invisible Game als erweitere deine Komfortzone bezeichnen. Ja, ich glaube, da war ich als 20-Jähriger sehr konservativ und sehr verängstigt und sehr autoritätsgläubig und so weiter. Und hätte ich einfach mal sagen müssen, hey, wäre auch nicht schlimm, wenn ich jetzt sei lockerer, hey, und wenn du mal irgendwie, wenn du mal einfach, wenn es nicht klappt mit dem Studienplatz, dann studierst du halt mal ein Jahr in Bulgarien. Ja, da ist doch nichts schlimm, wäre doch nichts Schlimmes dabei, ja.
Vielleicht aber ich glaube, das für mich Gutes, ja.
Genau. Und ich glaube, das ist etwas, was ich mir selber mit auf den Weg geben würde. Und was man wahrscheinlich auch jetzt, sage ich mal, erweitern kann auf viele Zuhörer, gerade auch in unsicheren Zeiten, ja, erweitert eure Komfortzone, schaut, was ihr machen könnt. Ich habe gestern ganz kurz zufälligerweise im Radio den Grupp von Trigema gehört, wie er gesagt hat, also am Anfang der Corona-Zeit war dann irgendwie, da hat auf einmal eine riesengroße Flaute gedroht und haben sie einfach umgedacht und haben Masken genäht, ja. Und das ist im Prinzip schon eigentlich so das, was man machen sollte, ja. Wenn irgendwo jetzt es neue Schwierigkeiten gibt, ergeben sich irgendwo auch oftmals neue Wege und neue Chancen, ja.
Super. Und die abschließende Frage, Herr Professor Müller, was ist für Sie Sinn des Lebens?
Oh, die kommt aber überraschend.
Ich weiß, aber das ist ja der Sinn der Sache.
Ja. Der Sinn der Sache, genau. Sinn des Lebens. Also, ja, ich glaube, der hat sich auch im Laufe des Lebens ein bisschen verschoben. Ja, ich habe jetzt eine ganz tolle Familie, habe ich ja erzählt. Ich glaube, ein glückliches Familienleben, das natürlich auch mit Spaß an der Arbeit einhergeht. Und Spaß an der Arbeit ist sicherlich eine ganz wichtige Sache, was man eigentlich fast am meisten macht, arbeiten. Das ist natürlich wichtig, aber darüber hinaus ist natürlich auch die Familie wichtig. Glück und Gesundheit und Freunde und auch immer wieder Offenheit für neue Erfahrungen und ganz interessante neue Menschen wie Sie. Das ist mir natürlich auch sehr wichtig.
Super. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Müller. Viel, viel Erfolg mit dem Visible Game, damit Sie Visible Impact sehen können. Ja, auf jeden Fall bei den Verkaufszahlen, spätestens zu Weihnachten oder im Januar 2023. Ich danke Ihnen herzlich für den tollen Austausch.
Ja, vielen, vielen Dank für die Chance, hier mit Ihnen zu sprechen. Hat mir total Spaß gemacht und ich bin mir sicher, wir bleiben in Kontakt.
Danke Ihnen.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.